Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, dass Sie nicht krank geworden sind, dass Sie nicht absagen mussten. Heute ist Dienstag, der 27. Februar 2018. Draußen ein bitter kalter Tag in der christlichen Fastenzeit. Hier herinnen ist es warm, der Saal ist voll, seit einem Monat bereits ausgebucht, außer diejenigen, die jetzt eben erkrankt sind und deshalb nicht kommen konnten. Das Interesse am Vortragsthema war also enorm, am Thema bewusst Fasten, Neustart für Körper, Geist und Wohlbefinden mit Dr. Rüdiger Dahlke. Warum dieses Thema? Fasten ist ein genial einfaches Verfahren für gesundheitliche Prävention und Therapie. Und Fasten wirkt auf allen Ebenen, körperlich, geistig, seelisch, spirituell. Und im Fall einer nachfolgenden Ernährungsumstellung wirkt es auch noch ökologisch und sozial. Fasten, dieses hochwirksame Verfahren, kostet nichts und bringt sehr viel. Damit steht Fasten im Gegensatz zur Medizinindustrie, für die ja eher das umgekehrte Motto gilt: sie kostet viel und bringt wenig, gerade bei den sogenannten Zivilisationskrankheiten. Für die Medizinindustrie ist es ja am besten, wenn ein Medikament bei chronischen Erkrankungen ein Leben lang eingenommen wird oder wenn auf eine teure Operation noch eine teurere folgt. Weil Fasten in Opposition zur Medizinindustrie steht, wurde und wird Fasten häufig totgeschwiegen und oder es werden Nebelgranaten unter Anführungszeichen geworfen, indem vor dem Fasten gewarnt wird, es sei gefährlich. Manchmal, so habe ich bemerkt, tun das Leute, die vom Fasten selbst keine Ahnung haben, weil sie selbst noch nie gefastet haben, aber sie warnen davor. Der heutige Vortrag wird den Nebel lichten und Klärung bringen, denn Dr. Rüdiger Dahlke ist für mich einer der besten Fastenkenner, wenn nicht der Beste überhaupt. Denn ich wüsste keinen oder keine, der oder die so lange schon, nämlich seit bald 40 Jahren, als Arzt regelmäßig Fastenwochen anbietet und dabei an die 10.000 Menschen begleitet hat. Allein letztes Jahr waren es durch das Online-Fasten 7.000. Und ich wüsste auch keine und keinen, die oder der selbst so viel gefastet hat wie Dr. Dahlke. Er fastet seit seinem 18. Lebensjahr und er hat alle erdenklichen Fastenformen, die es gibt, selbst erprobt, sogar die 40 Tage, die Jesus angeblich gefastet haben soll. Und Dr. Dahlke begleitet nicht nur die 6 Fastenwochen, die er pro Jahr in seinem Fasten- und Seminarzentrum in der Südsteiermark anbietet, sondern er fastet jedes Mal auch selbst mit. Das heißt, er kommt im Jahr auf mindestens 6 Wochen, in denen er nichts isst. Er weiß also, wovon er redet und er kennt zudem, das ist mir auch ganz wichtig, die neuesten wissenschaftlichen Studien und molekularbiologischen Forschungen zum Fasten, von denen es eine große Fülle in den letzten Jahren gegeben hat. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, Dr. Rüdiger Dahlke ist Arzt, er hat Medizin studiert und wandte sich dann der Psychotherapie und den alternativen Heilmethoden zu. Und er ist ein unglaublich kreativer und produktiver Autor. Er hat nicht nur mehrere Bücher über das Fasten geschrieben, wie beispielsweise diese 2, bewusst Fasten oder jetzt einfach Fasten, sondern er hat insgesamt an die 70 Bücher geschrieben, die in 28 Sprachen der Welt übersetzt worden sind. Und er hat ebenso viele CDs besprochen. Lieber Herr Dr. Dahlke, ich danke Ihnen sehr, dass Sie in Ihrem dichten Terminkalender diesen Termin für uns reserviert haben. Ganz herzlich willkommen hier in Feldkirch. Danke dir.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen hier, meine Damen und Herren. Ich hoffe und bedanke mich erstmal für die einführenden Worte von Dr. Köp. Ich hoffe, dass ich denen gerecht werden kann. Fasten kann man auf ganz vielen Ebenen betreiben. Und erstmal ist es ja natürlich durch die jahrzehntelange Gegenpropaganda der Schulmedizin ein bisschen für uns dubios und irgendwie wirkt schwierig. Und Verzicht ist ja etwas, was wir überhaupt gar nicht mögen, wenn man ehrlich ist. Man kann Fasten aber auch sehr wirksam und sehr, sehr einfach gestalten. Also es gibt jetzt eine richtige Welle bei diesem Kurzzeitfasten. Und das wäre etwas, was man wirklich ganz, ganz leicht machen kann, ohne dass man ein Verzichtgefühl braucht. Es hat sich nämlich herausgestellt, und zwar zuerst in Tierversuchen, dass es nicht nur wichtig ist, was wir essen und wie wir essen, sondern auch wann wir essen. Also ich bin ja nicht für Tierversuche, aber die sind ausgesprochen harmlos, die zum Kurzzeitfasten geführt haben. Wenn man zum Beispiel Mäusen oder Ratten, wenn man die so ernährt, wie wir uns ernähren, also man kann, wenn die 24 Stunden eine bestimmte Nahrungsmenge zu sich nehmen können, und man nimmt eine vergleichbare Gruppe von Mäusen oder Ratten und lässt die nur 8 Stunden fressen am Tag, die gleiche Kalorienmenge, dann sind nach 100 Tagen die den ganzen Tag gefressen haben, richtig übergewichtig und schlecht beieinander gesundheitlich. Und die anderen, die nur 8 Stunden gegessen haben, sind topfit. Also das ist dieser alte Gedanke, der ja jetzt wissenschaftlich erst neu entdeckt wird. Aber der ist ja eigentlich schon uralt, sieht man an dem Wort Breakfast. Angelsächsischen, Fastenbrechen. Frühstück sollte ein Fastenbrechen sein. Und umso länger die Zeit ist, wo man nicht gegessen hat am Tag, umso besser kann der Organismus offensichtlich regenerieren und sich erholen. Und umso gesünder ist es. Und inzwischen gibt es eine solche Flut von wissenschaftlichen Studien dazu. Die sind total beeindruckend. Also zu diesem Buch Kurzzeitfasten, was ich gerade geschrieben habe, rausgekommen ist, da konnte ich die ganzen Studien gar nicht mit reinnehmen ins Buch. Es war einfach zu viel, hätte den Rahmen gesprengt. Gibt es eine eigene Homepage dazu. Es sind da ein paar hundert Studien drauf. Das wird inzwischen total entdeckt von der Wissenschaft, das Fasten. Vor allen Dingen in den USA, aber tendenziell auch bei uns. Also Professor Michalsen, Andreas Michalsen, der Charité in Berlin, der hat auch eine ganze Reihe Studien zum Fasten gemacht mit beeindruckenden Ergebnissen. Und vor ein paar Jahren hat er noch gesagt, wenn er mit irgendeiner anderen Methode solche Erfolge hätte, dann würden ihm die Geldgeber die Tür einrennen. Aber da es um Fasten geht, ist gar niemand da und will das irgendwie propagieren. Aber erfreulich, wir haben Kontakt, inzwischen hat sich das geändert. Inzwischen tatsächlich gibt es auch dafür mal Gelder und wird Fasten richtig untersucht. Und wie leicht ist es, so ein Kurzzeitfasten? Stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie fangen am Wochenende an und Sie schlafen einfach mal aus am Samstag. Sagen wir mal, bis um 9 oder 10 bleiben Sie im Bett und dann lassen Sie sich Zeit mit dem Duschen und so weiter und frühstücken einfach um 11 Uhr. Und dann können Sie ruhig um 2 Uhr Mittag essen und dann können Sie ruhig auch ein bisschen früher Abend essen, um 17 Uhr. Dann hätten Sie schon eine richtig gute Form des Kurzzeitfastens. 6 Stunden essen während des und der Rest ist dann 18 Stunden Fasten. Aber es reicht auch, wenn Sie 8 Stunden essen und 16 Stunden fasten, um verblüffende gesundheitliche Effekte zu haben. Und dafür müssen Sie gar nichts anderes tun, als ein spätes Frühstück, ein frühes Abendessen und natürlich nach dem Abendessen aufhören, irgendetwas zu naschen. Ja, keine Süßigkeiten, kein Salzgebäck, gar nichts. Das wäre entscheidend wichtig. Und es ist völlig verblüffend, auf welche Krankheitsbilder das wirkt, wie beeindruckend schnell auch Regeneration mit diesem Prinzip geht. Man kann sich das ja einfach auch vorstellen. Wenn Sie die ganze Zeit permanent den Verdauungstrakt beanspruchen, hatte einfach keine Zeit zu regenerieren. In dem Maße, wo sie ihm aber Ruhe geben und einfach mal aufhören, in dem Maße regeneriert er sich und geht es ihm gut. Wir kommen immer mehr drauf, auf lauter alte Erkenntnisse, ehrlich gesagt. Ja, es ist hier wirklich gar nichts Neues, was die Wissenschaft da immer findet. Aber heute kommt die Wissenschaft so allmählich drauf, dass dieser österreichische Fastenarzt F.X. Meyer durchaus recht hatte. Der Meyer hat einfach gesagt, der Tod sitzt im Darm. Und heute kommen die drauf, dass ganz, ganz viele Krankheitsbilder im Darm beginnen. Krankheitsbilder, wo man das gar nicht vermutet hat. Also Parkinson, MS und so weiter, kann man heute im Darm schon Anzeichen finden dazu. Also die Neurologie ist da wirklich in einem Aufbruch, kann man sagen. Und da haben wir ganz, ganz viele Hinweise aus sehr vielen Bereichen, dass wir schon mit so einer ganz, ganz einfachen Fastengeschichte so viel bewegen können. Das ist heute für mich auch besonders schön nach diesen 40 Arztjahren, wo ich eigentlich immer Fasten propagiert habe, nicht nur alle Religionsstifter hinter uns zu wissen. Das war ja bisher auch schon beruhigend, muss ich ehrlich sagen, die ersten 20 Jahre. Wenn man Christus und Moses und Mohammed und den Buddha hinter sich weiß, ist nicht schlimm, wenn so ein kleiner Professor Dr. XY plötzlich Bedenken hat und das ganz gefährlich findet oder so. Ja, ich habe immer den Mut auch bewundert von Schulmedizinern, die sich gegen das Fasten ausgesprochen haben. Da spricht man sich gegen alle Stifter aller Religionen aus. Den Mut habe ich nie gehabt. Mir fehlt der Mut oft zur Schulmedizin, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil die Medikamente, die ich damals gelernt habe, um das Pharmaexamen zu bestehen, wenn ich ihnen die heute verschreiben würde, mache ich mich strafbar. Ja? Das ist leider die traurige Wahrheit dort. Ja, also wie ich studiert habe und dann Arzt wurde, kriegten fast alle Clofibrat zur Fettsenkung. Na, da mussten viele zugrunde gehen, bis Clofibrat mal verboten werden konnte. Dann haben alle Lipo beibekommen bei uns. Und Hunderte mussten sterben, bis dann endlich dieses entsetzliche Mittel mal verboten wurde. Und heute sterben nach Aussagen des amerikanischen Neurologen David Perlmutter viele Leute an Sortis, Lipidor, diesen Statinen. Aber das hat einen Jahresumsatz von 17 Milliarden US-Dollar. Das kann wohl in absehbarer Zeit nicht verboten werden. Also 17 Milliarden US-Dollar, müssen Sie sich vorstellen, das sind 17.000 Millionen US-Dollar. Sowas ist nicht einfach zu verbieten. Aber der Schaden soll gewaltig sein, sagt dieser Neurologe. Und er zitiert auch Studien dazu. Da kann man beim Fasten ganz entspannt sein. Das gibt es seit biblischen Zeiten. Also nicht etwas, was aufs Neue Testament beschränkt ist. Das findet man ja schon im Alten Testament. Das ist in der Tradition des Buddhismus drin, im Hinduismus drin, auch im Islam natürlich. Das war schon immer beruhigend, das hinter, also diese großen Geister der Religion hinter sich zu wissen. Aber jetzt ist es auch sehr schön, muss ich sagen, dass die Wissenschaftler, die am weitesten fortgeschritten sind, am mutigsten hineingegangen sind in diesem Bereich, dass die jetzt auch dazukommen. Also da gibt es einen Walter Longo, der in UCLA, das ist diese amerikanische Renommier-Universität in Kalifornien, bahnbrechende Studien gemacht hat. Walter Longo, man merkt schon am Namen, typische Amerikaner. Nein, natürlich ein Italiener, aber Gott sei Dank an einer amerikanischen Universität. Wenn der in Brescia oder Bologna das erforscht hätte, wüsste das heute kein Mensch. Ehrlich gesagt, es kommt ja noch dazu. Aber Walter Longo, der wollte Popstar werden und ist nach Los Angeles gegangen und es hat dann zum Popstar nicht gereicht. Aber er ist als Biologe in die Geriatrie gegangen und hat da ganz erstaunliche Dinge herausgefunden. Dass also zum Beispiel eine der wenigen Methoden, wo man wirklich Tiere älter werden lassen kann, Tierversuche gemacht, ist, indem man ihnen wenig zu essen gibt und immer wieder Pausen, ja, also Fasten. Aber Walter Longo hat noch ganz andere Dinge herausgefunden. Also die auf den ersten Blick für die Fastenärzte jetzt nicht sensationell wirken, aber für die Schulmedizin sensationell sind. Walter Longo kann beweisen, dass schon nach ein paar Tagen Fasten, 3-4 Tagen Fasten, sich 30-40% des ganzen Immunsystems erneuern. Ja, wenn Sie fasten, dann gehen erstmal weiße Blutkörperchen, diese Granulozyten zugrunde, es werden weniger. Und dann kommt ein Schwung neuer. Das heißt, wir haben hier eine Erneuerung des Immunsystems auf Stammzellniveau. Das ist die tiefste Ebene, wo Erneuerung möglich ist. Und er hat es an Mäusen bewiesen, an diesen Lieblingstieren der Versuchsmedizin sozusagen. Aber inzwischen ist es auch bei Menschen ganz gut belegt. Dann haben die weitere Versuche gemacht, also die dann schon etwas scheußlicher sind. Man hat Mäusen dann Chemotherapie gegeben, diese Krebsmedizin, und hat festgestellt, dass die Mäuse, wenn sie fasten, das viel, viel besser überstehen und die Chemotherapeutika auch noch viel, viel besser wirken bei denen. Und dann ist man dahinter und hat es versucht rauszufinden, hat es erforscht. Und dann stellt sich raus, dass beim Fasten die gesunden Zellen noch vitaler werden, noch abwehrstärker, und die kranken Zellen werden aber empfindlicher, werden schwächer. Da sind wir genau bei den Sätzen, die die alten Fastenpäpste gesagt haben, Otto Buchinger, Lützner, Farner: Fasten stärkt die gesunden Zellen, schwächt die Kranken. Heute geht es ja relativ weit in der wissenschaftlichen Medizin. Also der Professor Matteo in Graz, der sprach schon immer von Autophagie beim Fasten. Ja, also selbst aufessen sozusagen. Man phagein, das ist Essen griechisch, und Auto, sich selbst. Das Gewebe wird verstoffwechselt. Inzwischen hat ja dieser Japaner 2016 den Nobelpreis, Medizin-Nobelpreis dafür bekommen, für diese Untersuchung des Phänomens der Autophagie. Beim Fasten fangen wir an, uns selbst aufzuessen. Wo fängt der Körper da an? Intelligenterweise, und der ist wirklich beeindruckend intelligent, unser Organismus, macht mich nach 40 Jahren Arztsein immer noch erstaunen, lässt mich erstaunen, berührt mich auch, wie intelligent unser Körper vorgeht. Das schaffen wir in der Regel gar nicht, von diesem Macherpol der Medizin her. Naja, der fängt dort an, wo er die Dinge am wenigsten brauchen kann, ja, wo sie ihm sogar schaden. Zum Beispiel bei Krebs ist ja das Problem, dass die Krebszellen es schaffen, sich so zu, wie soll man sagen, zu verbergen, dass die Immunzellen sie nicht erwischen können. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass normalerweise Zellen immer, wenn sie alt werden, krank werden, sich selbst entsorgen. Autophagie ist das letztlich. Ja? Die Apoptose nennt man das in der Wissenschaft. Die Zellen begehen Selbstmord, wenn sie beschädigt sind, zu alt sind, nicht mehr funktionieren können. Der Krebs tut das nicht. Die Krebszellen, die haben das gelernt abzuschalten. Ja, die bringen sich selbst nicht um mit der Apoptose, und die lassen sich nicht erwischen von den Immunzellen. Aber beim Fasten dann doch. Ja, also in den USA ist es so weit, ich bin so ein, zweimal im Jahr in den USA und arbeite auch in ganzer Menge in Seminaren und so. Und dort wird jetzt parallel zur Chemotherapie bei Krebs Fasten propagiert. Also dass ich das noch erleben darf, ehrlich gesagt. Ich habe meine Krebspatienten auch 40 Jahre fasten lassen, aber immer hinter vorgehaltener Hand. Sagen Sie es bitte nicht weiter. Ja, also hat man Kopf und Kragen riskiert, wenn man das gemacht hat. Aber gewirkt hat es natürlich beeindruckend gut. Jetzt wissen wir es wissenschaftlich, warum es so gut wirkt. Weil beim Fasten die gesunden Zellen viel abwehrstärker sind. Und die kranken Zellen werden wieder empfindlicher. Und dann passieren wieder Apoptosen offensichtlich. Und das Immunsystem erwischt die kranken Zellen. Also das ist schon ein für mich ganz verblüffendes Phänomen. Das ist noch nicht in österreichischen Universitäten angekommen. Aber es passiert, so allmählich. Vor Monaten hat mich schon eine österreichische Kollegin aus Wien angerufen, die hat Brustkrebs gehabt. Schulmedizinerin, Hausärztin. Und hat das ganz normal mit Chemotherapie behandelt. Und dann gab es eine kurze Besserung und dann kam der Krebs wieder. Und dann hat die angefangen, ihre Ernährung umzustellen. Ja, sie hat angefangen, vegan sich zu ernähren, pflanzlich, vollwertig. Und der Krebs ist verschwunden. Sie hat sehr abgenommen dabei. Die hat dann andere Krebspatienten gesucht, deswegen hat sie mich kontaktiert, hat das sogar auch über den ORF gemacht. Und da läuft jetzt eine Studie, eine sehr, sehr einfache Studie, dass Krebspatienten einfach die Ernährung umstellen. Warum erzähle ich das? Weil diese beiden Dinge sehr nah beieinander sind. Ja, also stellen Sie mal vor, was ist denn Fasten für eine Ernährung, wenn man es genau nimmt? Das ist eigentlich eine ketogene Kost. Denn der Körper verstoffwechselt das eigene Fettgewebe. Auch Eiweißgewebe in Form von Narben und überflüssigem Eiweiß. Ja, wir essen uns selbst, Autophagie dabei. Und der Körper macht es so geschickt, dass er das, was ungut geworden ist, was schädlich geworden ist, zuerst nimmt, offensichtlich. Und diese Parallele, die ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wenn man jetzt das zusammennimmt, was die Amerikaner heute schon tun, dass sie bei Krebs Fasten empfehlen und dann auch noch Chemotherapie machen, also 3 Tage Fasten, Chemotherapie, noch 2 Tage weiter Fasten, ist so ein typisches 5-Tage-Schema, was die da machen. Und stellen wir uns mal vor, wir würden danach weiter eine Kost essen, die ketogen ist, die weiter den Krebs nicht nährt. Der Krebs nährt sich von Zucker, von Glucose. Das ist heute ziemlich unbestritten. Und wenn wir den jetzt weiter auf dieser pflanzlich vollwertig ketogenen Richtung ernähren, den Organismus, dann gräbt es dem Krebs das Wasser ab. Sie erinnern sicher alle den Heilpraktiker Breuß, der war ja aus Vorarlberg. Die Breuß-Kur und den Krebs aushungern. Und ehrlich gesagt ist es hier oft gelungen. Die Schulmediziner sind im Sechseck gesprungen und haben natürlich dramatisch davor abgeraten. Also mit nichts können die so viel Geld verdienen mit Chemotherapie. Die Pharmakonzerne, die stehen total auf Chemotherapie. Aber die Patienten ja nicht so sehr. Und der Breuß hat diese Kuren durchgeführt. Das einzige Gefährliche bei der Kur war, und ich habe das leider auch ein paar Mal erlebt, dass nach der Kur, ja, da gab es dann wirklich 6 Wochen bestimmte Säfte, kennen viele, glaube ich, natürlich gepresste Säfte. Und nach dieser Kur ist er manchmal explodiert, der Krebs. Und zwar deswegen, da bin ich mir heute ganz sicher, weil die Patienten dann wieder ganz normal gegessen haben, eben Glucose, Zuckerhaltiges und so weiter. Wenn man das aber nicht tut, wenn man da in eine ketogene, pflanzlich vollwertige Kost, so im Peacefood-Stil, umsteigt, hätten wir da einen unglaublich guten Ansatz, auch bei Krebs. Und unglaublich einfach. Ja, da gab es schon oft mal einfache Durchbrüche. 1934 hat schon mal ein deutscher Arzt und Chemiker Otto Warburg einen Nobelpreis bekommen für die Entdeckung, dass nicht nur Krebs, aber vor allem auch Krebs im sauren Bereich viel besser wächst als im basischen. Daraus ist genau null gefolgt. Damit ist mit einer basischen Kost es nicht zu verdienen. Das ist überhaupt nie weiter geforscht worden. Alles in Richtung Chemotherapie. Von der sagte ein wirklich guter Arzt, Hämatologe, Professor Begemann, bei dem ich mal arbeiten durfte, der hat zu uns gesagt, Hämatologie hat man sehr viel Chemotherapeutika gegeben, forscht ihr, macht alle möglichen Dinge, probiert alles Mögliche, die Therapie, die wir haben, ist grauenvoll, sagte der Chef dieser Abteilung, ein großartiger Arzt. Also es ergeben sich aus diesen wissenschaftlichen Fastenuntersuchungen ganz verblüffende Durchbrüche, die offensichtlich lange brauchen, bis sie in Europa jetzt Fuß fassen, in unseren Ländern. Das liegt einfach an den Lehrmeinungen, die die Universitäten sozusagen belagern. Da hat sich ja seit Semmelweis Zeiten grundsätzlich nichts geändert, ehrlich gesagt. Das dauert sehr, sehr lange, bis sich sowas durchsetzt. Aber man braucht auch nicht warten darauf. Ja, also in dem Sinne, wie das in den USA inzwischen sogar von der Pharmaindustrie propagiert wird, ne? Die Chemotherapeutika herstellt, ist jetzt für Fasten. Weil nämlich bei der Chemotherapie ist genau das Problem, dass man ja nicht die gesunden Zellen schädigen will, sondern nur die Kranken. Und genau das macht das Fasten möglich. Also da ergeben sich verblüffende Parallelen und Synergien, die mich ganz glücklich machen. Und ich bin aus vielen Gründen wirklich sehr froh, nach diesen 40 Arztjahren, gerade dieses Jahr ist es soweit, immer noch zu arbeiten, weil sich solche Chancen auftun. Ja, es ist nicht nur von Seiten des Fastens her, eben auch von der Ernährung, aber besonders auch vom Fasten. Also wir kommen mal zurück auf die alte Zeit. Eine Hildegard von Bingen, die sprach ja von 35 Lastern oder Süchten. Da meinte sie alle Krankheitsbilder. Die hat ja aus meiner Sicht beeindruckend gar nicht unterschieden, groß zwischen körperlich, seelisch, sozial, spirituell. Sie hat den Menschen als Ganzheit gesehen. Und ich sagte, von diesen 35 Lastern oder Süchten könnte das Fasten 29 therapieren. Von 35, 29. Und 5, da wäre es ohne Einfluss. Und nur ein Laster, eine Sucht wird verschlechtert durchs Fasten, die Hybris, die Arroganz. Das ist wirklich wahr. Ja, die Fastenden und überhaupt alle Ernährungsleute haben eine verblüffende Tendenz zur Arroganz. Ja, ist manchmal unerträglich, so Veganer. Ja, also da denkt man, kann nicht wahr sein, ich da noch besonders schuldbewusst, weil ich das ja mit angestoßen habe mit der Peace Food-Reihe. Da denkt man, bei denen spielt sich wirklich das ganze Leben im Essen ab. Da dreht sich alles nur noch ums Essen. Das ist natürlich völlig übertrieben. Das ist das, was Hildegard schon meinte, mit der Hybris, mit der Arroganz. Aber wenn man das weiß, dann ist das kein Problem. Ja, so eine bekannte Gefahr ist eine halbe Gefahr. Früher in den Hotels war das allerdings krass. Also, wenn man jetzt da Fastengruppen geleitet hat und dann waren auch von der Vereinsbank noch welche da oder von irgendwelchen Geld mit Geld verdienen da, Keilern, dann war das am Anfang problemlos. Aber so nach 2-3 Tagen Fasten haben unsere Leute dann aus unglaublichen Höhen herabgeschaut auf dieses gemeine Volk, ja, was da frisst und säuft und raucht und schlimme Dinge tut. Das war direkt peinlich. Gut, aber das wissen wir jetzt, da gibt es einen Gefahrenpunkt. So, das Schattenprinzip kommt immer ein Stück mit rein. Aber grundsätzlich kann man sagen, die überwiegende Zahl der Krankheitsbilder, der Süchte, wie sie sagte, wird positiv beeinflusst vom Fasten. Aus der Perspektive von Hildegard von Bingen natürlich auch, weil das Fasten Körper, Geist und Seele sozusagen bearbeitet, therapiert. Und das ist ja auch für uns eine so wichtige Geschichte. Ja, Dr. Köp hat den Vortrag ja extra Bewusstfasten genannt. Das ist auch das erste Fastenbuch, was ich geschrieben habe. Gibt es inzwischen. Oder gibt es immer noch vielfach überarbeitet. Das ist schon ein riesiger Unterschied, ob wir bewusst fasten oder eine Nulldiät machen. Eine Nulldiät ist, wie die meisten Nulldiäten, ziemlich nullwertig. Ja, also Diäten, das sagen einem die Journalisten dann immer so nett. Da hat mir eine direkt mal gesagt, wie ich mich weigerte, da die Fastenkur für ihre Frühjahrskur zu verbraten. Da sagte sie, ja, ich verstehe jetzt wenigstens, was Sie meinen. Bei uns in der Redaktion gibt es ja auch so einen Spruch, der heißt, Diät geht immer und funktioniert nie. Geht immer, meint die Illustrierte, verkauft sich wieder gut. Und die geht gut. Aber warum geht sie gut? Weil es halt nicht funktioniert hat. Wenn man nur körperlich auf Ernährungsebene einsteigt oder auch aufs Fasten, bringt das nicht viel. Ja, dem Körper bringt schon auch einiges. Ja, ich habe das erlebt so in der frühen Zeit meiner Klinikarbeit in der Chirurgie, wenn zum Beispiel da der Operationsplan überladen war und die ein bisschen Luft brauchen, die Chirurgen, dann haben sie zum Beispiel gern bei den Galle-Patientinnen, haben sie die auf Halde gelegt, wie das heißt, so hieß. Ja, so haben sie der Patientin erklärt, also sie könnten nur die Haut nähen und die Faszie, die Muskelhaut unten. Und das ganze Fettgewebe könne man nicht nähen, das stimmt schon. Und deswegen soll ich sie jetzt erstmal 3 Wochen fasten. So, dann lag die auf Station, damals mit 5 anderen, das waren ja noch große Zimmer, Deutschland jedenfalls, mit 5 anderen zusammen im Zimmer und kriegte nichts zu essen. Nicht, dass man auf ein deutsches Klinikessen in irgendeiner Form neidisch sein könnte eigentlich. Ja. Da muss man immer trotz der Ernährung gesund werden, nie wegen der Ernährung. Das ist bis heute eine totale Schande. Wir wissen heute so viel über Ernährungsmedizin und Fasten, ja, dass da keine Konsequenzen gezogen werden. Professor Zahn, ein guter Freund von mir, Chefarzt einer großen gynäkologischen Klinik und auch an der Uni München tätig, der hat den Patienten in seiner Klinik gesagt, lassen Sie sich Essen mitbringen, das, was hier angeboten wird, würde ich niemandem zumuten. Gibt es auch bei uns nicht. Wozu führt das? Zu einer Änderung der Ernährung? Nein, zur Androhung des Entzugs der Approbation. So geht das. So, das darf er einfach nicht sagen. Er muss den Patienten zu dem Fraß raten, der da angeboten wird. Naja, das ist schon auch für ihn eine erschreckende Erfahrung gewesen. Der hat das fast hingeschmissen. Also ich habe da viel mit ihm diskutiert, dass er überhaupt weitermacht, weil er schon so wütend war. Naja, also die Frau liegt dort, kriegt nichts zu essen. Die liegt im Bett, was soll sie tun in der Klinik? Steht schon auf zum Essen, was nicht stattfindet. Also man setzt sich da am Tisch, hat sich dazugesetzt und zum Waschen. Ansonsten liegt die im Bett. Die Chirurgen kommen dann nicht gerne auf Visite, nach meinen Erfahrungen, aber irgendwann dann doch schon vorbei. Und dann sehen sie, naja, die ist jetzt auch noch kreislaufschwach. Und abgenommen hat sie schon, aber hauptsächlich Muskulatur. Klar, hat sie nicht bewegt, die Muskeln. Das Fettgewebe ist noch da. Nach 3 Wochen war die kreislaufschwach, hat Muskeln verloren und kaum Fettgewebe. Da gilt diese amerikanisch bekannte Regel, use it or lose it. Benutze es oder verliere es. Wenn man seine Muskeln nicht bewegt, gehen sie dahin. Das ist ja wie mit dem Hirn. Wenn man sein Hirn nicht bewegt, geht es auch dahin. Das ist noch nicht Alzheimer, das ist nur Faulheit. Oft. Ja? Also das ist ja einfach so. Ja, früher haben die, zum Beispiel die Orthopäden, haben immer Schonung verschrieben. Also Stützkorsette und Einlagen und irgendwie Gipsverbände. Schonung. Ja, ich habe so vielen Orthopäden schon gesagt, Herr Kollege, schonen Sie Ihr Hirn, dass Sie lange was davon haben. In der Hoffnung, dass er mal merkt, dass wir keinen Schonungsapparat, sondern einen Bewegungsapparat haben. Der will sich bewegen, der muss sich bewegen. Dann halten wir den fit. So, also die Frau hat sich nicht fit gehalten. Die lag im Bett, hat Muskulatur abgebaut, ist kreislaufschwach geworden, dann haben sie trotzdem operiert. Das ist Null-Diät. Das ist eigentlich schlechter als nullwertig. Das meine ich auch überhaupt nicht. Bewusst Fasten meint natürlich schon, dass man da auch von der seelischen Seite rangeht, auch von der geistigen Seite drangeht. Das wäre ganz entscheidend für den Erfolg. Und der ist ganzheitlich zu sehen beim Fasten. Dann allerdings ist es eine unglaubliche Therapieform. Also dieser Walter Longo, der jetzt einer der Stars da in der amerikanischen Medizin ist, lang mit dem geskypt, der geht heute davon aus, dass in 10 Jahren die erste Therapieempfehlung bei fast allem Fasten sein wird. Fasten sei so etwas wie ein Panaceum, ein Allheilmittel. Ja gut, da hat es schon viele Sackgassen gegeben. Nikotin, der Tabak, galt ja in der Schulmedizin auch mal als Panaceum. Ja, das ist ja heute völlig vergessen. Da gab es Gelehrte, Berichte darüber. Da wurde bei Bronchitis wurden Tabakblätter aufgelegt. Die Schüler in Nobelinternaten wie Eton zum Beispiel in England mussten vor dem Unterricht unter Aufsicht Zigarren und Zigarillos inhalieren. Das galt als super gesund. Hat sich ja jetzt inzwischen geändert etwas, man hat sich mal wieder ein bisschen geirrt. Macht nichts, jetzt haben wir es verstanden, jetzt ist das Rauchen an allem schuld. Das ist es auch nicht. Ja, das geht immer so von einem Extrem ins andere. Ja, heute ist das Rauchen an so vielen Dingen schuldig gesprochen. Es ist nicht ideal, aber wenn Sie das mal von der Statistik her ansehen, ist es ein bisschen komisch direkt. Ja, wie viel glauben Sie von 100 Bronchialkarzinom-Patienten, also diese Form des Lungenkrebs, die häufigste, haben denn geraucht? Von 100. Na, ich sage es Ihnen einfach, 95. Und die restlichen, die haben auch noch im Nachtclub gearbeitet oder in irgendeinem Beisel, wo sie praktisch mitgeraucht haben. So, also es ist schon ungefähr die einzige Chance, Lungenkrebs zu bekommen, zu rauchen. Aber wie viel glauben Sie denn, dass von 100 schweren von 100 Rauchern, wie viel kriegen davon Lungenkrebs? Ja, vorsichtige Schätzung, 5. Das sind 2. 2. Und dafür machen wir doch ein relativ großes Theater bezüglich des Rauchens. Ist schon auch richtig, es ist einfach ungesund. Und es kann zu Lungenkrebs führen, aber nicht sehr häufig, wie man an dieser Statistik sieht. So. Aber es ist was Materielles. Und was Materielles wird natürlich immer sehr im Vordergrund gesehen. Ist aber gar nicht so im Vordergrund. Ich meine dieses Wort Psychosomatik wirklich so, wie es heißt. Psychosomatik, die Seele, Psyche und dann Soma, der Körper. In dieser Reihenfolge. Wie viel glauben Sie, dass von 100 Menschen, die in der zweiten Lebenshälfte ihren langjährigen Lebenspartner verlieren, ein Jahr später Krebs haben? Von 100. 40, mutige Schätzung. Über 60. Ja, 64 Menschen. Das ist viel. Und da kann man mal sehen, wie stark die seelische Wirkung ist. Also das ist beim Fasten so ähnlich. Es geht um bewusstes Fasten. Das ist ganz wichtig, dass ich das auch wirklich will. Und dass ich mich da auch wirklich reingebe und mal diese Erfahrung mache. Ja, statt immer sozusagen reinzuholen materiell, mal einfach loszulassen. Gegenpol. Ja, zu geben. Geben ist seliger als nehmen. Steht in der Bibel. Wir machen natürlich in jeder Hinsicht das Gegenteil davon. Ja, also Raffen ist bei uns ein Volkssport geworden und Geben eigentlich unpopulär. Aber das ist ja generell bei uns so. Ne? Also sagen Sie mir irgendeine andere Kultur, die sich so unchristlich verhält wie die christliche. Da weiß ich keine. Wir machen in allen wesentlichen Punkten genau das Gegenteil von dem, was Christus uns nahegelegt hat. Also die Psyche wäre immens wichtig und gehört zum bewussten Fasten natürlich unbedingt mit dazu, gehört mit auf den Weg genommen. Das ist wohl auch der Grund, warum praktisch alle großen Religionen das Fasten empfohlen haben und wo das auch einen ganz zentralen Wert gehabt hat. Ja, also wenn wir es von der christlichen Seite her anschauen, vor allen großen Entscheidungen ist mal dieses lange 40-tägige Fasten anberaumt worden. Christus war 40 Tage in der Wüste und hat gefastet, aber auch Moses hat 40 Tage gefastet, bis zum Empfang der Gesetze kam. Johannes der Täufer ging 40 Tage Fasten in die Wüste, bevor er angefangen hat zu lehren. Also, Sie kennen die Geschichte, wo Christus am Ende dieser Fastenzeit vom Teufel versucht wird in der Wüste und so. Das wird relativ hoch gehängt. In anderen Kulturen aber ähnlich. Also Mohammed sagt zum Beispiel, Beten führt auf halbem Weg zu Gott, aber Fasten führt an die Schwelle des Himmels. Der Buddha hat da sehr dafür gesprochen. Und jetzt heute, zu meiner großen Begeisterung, kommen sehr renommierte Wissenschaftler dazu. Es ist eben nicht nur Walter Longo, sondern Mark Metzen, das ist so der Star in der neurodegenerativen Krankheitsbilderforschung, also wo es um MS geht und Parkinson und Alzheimer und so weiter. Und der singt ein langes, großes Loblied des Fastens, hat unzählige Studien dazu gemacht und empfiehlt es unbedingt bei all diesen neurodegenerativen Krankheiten auch gleich einmal erst den Darm zu sanieren. Ja, die Amerikaner sehen das schon sehr materiell. Wir empfehlen erstmal kurze Fastenzeiten, aber das ist im Wesentlichen eine Angst. Wenn man mit ihnen persönlich spricht, fasten die, also zum Beispiel Walter Longo persönlich schon durchaus länger. Also wir kommen tatsächlich mit dem Fasten aus wissenschaftlicher Sicht so in die Nähe von dem, was man früher den Jungbrunnen genannt hat. Ja, wo man regenerieren kann, sich verjüngen kann, die Langlebigkeit erhöhen kann. Und eben auch fängt jetzt bei uns Forschung an in dem Bereich überhaupt mal. Ja, also Andreas Michalsen hat da ordentlich Rückenwind bekommen natürlich. Und kann dann zum Beispiel wissenschaftlich belegen, dass beim Fasten der CRP-Wert sinkt. C-reaktive Protein, das ist der Entzündungsmarker. Ja, die Entzündungsbereitschaft des Organismus sinkt deutlich beim Fasten. Wenn Sie dann pflanzlich vollwertig weiter essen, sinkt der weiter. Und wir haben so viele Probleme mit Entzündungen. Ja, das ist nicht so, dass wir die Entzündung endgültig besiegt haben. Erstens haben wir die großen Krankheitsbilder und Seuchen gar nicht so endgültig besiegt. Und dann stellen wir heute ja immer mehr fest, dass zum Beispiel auch bei Krebs Entzündungsphänomene dabei sind. Papillomavirus, ja, also das durfte man ja vor 30 Jahren noch gar nicht sagen. Aber heute ist der Stand des Wissens, ist natürlich ein entzündliches Phänomen. Und wir wissen heute, dass beim Herzinfarkt, den Gefäßen, viel Entzündliches mit eine Rolle spielt. Also die Entzündungen spielen eine Riesenrolle und durchs Fasten geht die Entzündungsbereitschaft deutlich messbar, wissenschaftlich belegbar zurück. Also da haben wir von vielen Ebenen her plötzlich Unterstützung und könnten das Fasten reanimieren, wiederbeleben. Ja, stellen Sie sich mal vor, es würden wirklich große Teile der Bevölkerung fasten. Ja, es gibt Krankheitsbilder, die können Sie mit Fasten und Ernährungsumstellung komplett in den Griff kriegen. Ja, wie zum Beispiel Rheuma. Wir haben in Deutschland aber 4,5 Millionen Rheumatiker. In Österreich wahrscheinlich 450.000. Und die brauchen das nicht haben. Bei Rheuma traue ich mich das so sagen. Das würde ich jetzt bei Krebs mich nicht so trauen. Aber da ist es sehr deutlich. Und es ist auch berührend, das zu erleben. Ich habe eine sehr untypische Patientin gehabt vor ein paar Jahren. Die hatte einen Fastenkurs in Tamanga geschenkt bekommen. Und ich vermute mal von ihrem Chef, ehemaligen Chef, war 70. Und wie die dann ankam dort, hat die irgendwie schon auch gemerkt, dass das vielleicht für sie gar nicht das Richtige ist. Weil sie war, konnte man riechen, eine Kettenraucherin und hat auch jedenfalls am Tag der Erstuntersuchung ordentlich getrunken gehabt. Und wie sie hörte, da gibt es gar nichts zu essen bei unserem Fasten. Da war sie schon entsetzt und wollte ihr Geld zurückhaben. Da habe ich gesagt, das geht ja nicht, weil sie haben mir ja gerade erzählt, sie sind eingeladen worden dazu. Also bestenfalls könnte ich ja dem, der sie eingeladen hat, das Geld zurückgeben, aber ihnen sicher nicht. Oh, da war sie ziemlich wütend. Also so raunzig, eine Wienerin. Und dann unter der, also es war ihr beides unangenehm, dass der das Geld zurückkriegt und dass sie es nicht zurückkriegt, da ist sie doch geblieben. Und dann musste ich ja sagen, die hat 40 Jahre Rheuma hinter sich und schwere Rheumamedikamente. Ja, also nicht nur entzündungshemmende, sondern bis zu Zytostatika, Methotrexat, Imurec und so. Und musste ich ja sagen, da kann es Erstreaktionen geben beim Fasten. Also Erstverschlimmerungen sind das dann auch. Und bei ihr war das sehr naheliegend, so wie die daneben gegessen hat und so lange sie diese Rheumamittel genommen hat und sie war trotzdem nicht schmerzfrei. Also schon ein schwieriges Schicksal auch. Na, jedenfalls hat sie große Erstreaktionen bekommen. Ich habe da viel an ihr rumgenadelt und Oraltherapie. Und sie wurde immer raunziger, immer ungehaltener. Und am dritten Tag hat sie dann so richtig auch Probleme gehabt, Schmerzen auch und war schlimmer als sonst. Und dann wollte sie heim und dann musste ich ihr sagen, so, jetzt können Sie wahrscheinlich gar nicht heim. Und dann war sie erst richtig wütend. Und haben weitergemacht und das Fasten hat dann auch das Greifen angefangen und wurde am vierten Tag besser, fünften noch besser. Am sechsten Tag war sie fast euphorisch, das erste Mal Herr Doktor zu mir gesagt. Und wusste gar nicht, wann sie so gut drauf war. Mittel hat sie ja schon nicht mehr genommen, die haben wir so ausgeschlichen. Und wie sie abgereist ist am siebten Tag, da war sie richtig gut drauf. Und hat gefragt, was sie denn tun könne, damit es so bleibt. Und dann habe ich ihr eben geraten, pflanzlich vollwertig zu essen, Peace Food. Und dann hat sie nur nach der Burenwurst gefragt, ob die da auch dazu gehört. Das musste ich dann bestätigen. Und dann war das mir und ihr klar, dass das nichts für sie ist. Und zu meinem großen Erstaunen, ein halbes Jahr später gab es diesen selben Kurs wieder. Und ich mache die Tür auf zu dem Warteraum da, in unserer Bibliothek, und da springt mich geradezu jemand an, nämlich die Frau. Und sofort mal durchgeatmet, also das war jetzt nichts mehr mit dem Rauchen offensichtlich, getrunken hat es ja auch nichts. Und die erzählte dann folgende Geschichte, dass sie nach Hause gekommen ist und hat dann wieder normal gegessen und ist wieder losgegangen mit ihren Schmerzen. Dann hat sie sich aber doch daran erinnert, und hat wahrscheinlich von demselben, der ihr die Fastenkur geschenkt hat, das Peace Food Buch bekommen, hat es gelesen und hat es dann wirklich falsch angewendet. Die hat einfach nur weggelassen, was sie nicht mehr essen sollte, statt sich jetzt um neue, ansprechendere, geschmackvollere, kostbarere Dinge zu bemühen. Aber sie hat mit dem einfachen Weglassen auch ihre Schmerzen wieder wegbekommen und war jetzt das erste Mal seit 40 Jahren ein halbes Jahr schmerzfrei gewesen. Deswegen war sie sehr gut drauf und war ganz stolz, dass sie den Kurs jetzt selbst bezahlt hatte. Das gönne ich mir. Und sie hatte jetzt, hat sie mir auch gesagt, das erste Mal in ihrem Leben hat sie ein Buch ganz ausgelesen. Ja? Also nicht einmal die Krone hat sie sonst ganz ausgelesen, aber das Buch hat sie dann ganz ausgelesen. Und das war offensichtlich was Neues. Sie hat dann noch einmal eine Krise bekommen, die für mich auch eindrücklich war in diesem zweiten Fastenkurs. Da hat sie mich dann doch ziemlich angeklagt auch. Zwar hat sie gesagt, das hätte man ihr vor 40 Jahren gefälligst sagen müssen. Da hat die nämlich recht, ehrlich gesagt. Ich konnte sagen, da war ich noch nicht einmal Arzt, also das konnte ich ihnen gar nicht sagen. Aber Kollegen hätten ihr das sagen müssen. Ja? Das ist wirklich etwas, was natürlich die Schulmediziner auch auf ihr Gewissen nehmen müssen. Auch aus meiner Sicht mit ihrem Karma vereinbaren müssen. Das ist schon eine Sache, die muss man seelisch tragen können. dass man komplett ignoriert, dass man mit ganz einfachen Methoden bei so scheußlichen Dingen wie Rheuma super helfen könnte. Und dann gibt es eben eine Studie von Andreas Michalsen aus der Charité in Berlin, die das auch belegt. Also da gilt jetzt auch nicht mehr, ich habe von nichts gewusst. So, sie hat sich da wirklich durchgeweint, durch meinen Pullover bis aufs T-Shirt und hat dann angefangen zu leben. Jetzt war sie 71. Jetzt das erste Mal eine Beziehung. Hat sie mich noch nachgefragt, der war fast 10 Jahre jünger, der Herr, ob das geht und so. Heute geht aber alles natürlich. Ne? Und sie hat dann selbst auch gesagt, naja, ich konnte keine Beziehung leben. Und dann sagte sie selbst von sich, ich war so ranzig, ich habe mich selbst nicht ausgehalten, da konnte mich kein anderer aushalten. Ja, kann man sich vorstellen mit Rheuma. Und ist so unnötig. Also, das kann man nicht von allen Krankheitsbildern sagen, aber unheimlich viele Krankheitsbilder werden deutlich besser. Es muss niemand Typ-2-Diabetes haben. Muss er einfach nicht. Ja, mit Fasten, Ernährungsumstellung kann man da immer raus. Ja, wenn man das will. Man kann den Hochdruck runterbringen. Ja, also wenn man das in den ersten 10 Jahren als Hypertoniker anfängt, kriegt man den wieder runter. Ja, wenn man dann schon Jahrzehnte hohen Blutdruck hat und die Gefäße sind komplett verkalkt, dann wird das schwieriger. Aber es ist verblüffend möglich. Und Hochdruck, Amerikaner sagen Silent Killer, der stille Mörder, das ist die Vorstufe natürlich für Herzinfarkt und Schlaganfall und so weiter. Also da merken wir, wir kommen an die ganz großen Krankheitsbilder dran, die zuvor schon da vor Rede von Dr. Köpp erwähnten Zivilisationskrankheiten. Genau da, wo nämlich unsere Schulmedizin nicht viel kann, die ist ja gut im Unterdrücken in der ersten Lebenshälfte. Ja, da kann man mit den allopathischen Medikamenten viele Schmerzen und Probleme wegdrücken. Aber in der zweiten Lebenshälfte funktioniert ja das eben nicht mehr besonders gut. Und genau da ist das Fasten so ein Segen. Und wir können das auf so viele Ebenen tragen. Auch das klang ja im Vorspann schon an. Also man kann natürlich Synergien schaffen. So wie ich schon die Synergie erwähnt habe zwischen dem Fasten und der Ernährungsumstellung. Das Fasten ist der ideale Einstieg in den Umstieg. Ich kenne kein einziges Mittel, was auch nur annähernd so gut hilft bei Entzugserscheinungen, bei der Loslösung von Abhängigkeiten. Ja, also ich habe noch nie ein Delirium tremens erlebt unter Fasten. Ich habe ganz viele Alkoholiker rausbegleitet aus diesem Alkoholland. Nie ein Delirium tremens. Und das ist wirklich eine sehr, sehr, also eine lebensgefährliche Komplikation beim Alkoholentzug. Da muss man sofort Alkohol geben. Ich habe sogar erlebt, dass Junkies, also Heroinsüchtige, in einer nicht geschlossenen Abteilung, in einem Fastenseminar, Fastenschweigen, Meditieren, ihren Entzug gemacht haben. Und die haben ja nicht den ersten Entzug in der Regel gemacht, sondern sind richtig, also die kennen das. Und haben das auch gesagt, das ist so einfach gegangen, so leicht gegangen. Und natürlich so Abhängigkeiten, die wir gar nicht als solche dann erkennen, wie Nikotin oder auch Süßigkeiten oder Milchprodukte oder Fleisch. Das macht ja auch abhängig in gewisser Weise. Das löst sich beim Fasten ideal und so leicht. Und wenn man die Ernährung dann umstellt, hat man 2 wunderbare Synergien. Aber man kann natürlich noch andere Synergien schaffen, indem man zum Beispiel Fastenwandern macht. Weil Bewegung auch so eine zauberhafte Methode ist, um gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Und da gibt es heute auch Untersuchungen sogar dazu. Fastenwandern kann ein wunderbares Heilmittel sein. Ist eine wunderbare Regenerationsmethode. Und dann gilt dieser Satz, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Ja, wenn man etwas so Wirksames wie Fasten zusammenbringt mit etwas so Wirksamen wie Bewegung, dann kommt da noch mehr raus. Das ist eben das, was man Synergie nennt. Ja, die gibt es in jede Richtung, im Positiven wie im Negativen natürlich. Das ist die Welt der Polarität. Es gibt auch negative Synergien. Das wissen wir heute. Die EPIC-Studie hat sowas hervorgebracht. Also, wenn man raucht, dann steigert man sein Sterberisiko vielleicht um 12%, früher zu sterben. Und wenn man dann noch Antibabypille nimmt, dann nochmal um 8%. Und wenn man dann noch Hochdruck hat, dann nochmal um 7%. Die Zahlen stimmen jetzt nicht. Und wenn man das zusammen addiert, dann hat man 20% mehr Risiko. Aber die Wirklichkeit ist plötzlich, dass es 60% sind. weil auch die negativen Wirkungen, ja, wenn Sie viele verschiedene schulmedizinische Medikamente zusammennehmen, haben die auch Interferenzen und das sind negative Synergien. Aber im Fasten nehmen wir mal die positiven Synergien weiter. Ja, also ich kann Fasten wandern. Ich könnte das im Wald machen. Es gibt jetzt eine Waldmedizin. Also die gibt es schon lange, in Japan nämlich. Ein junger österreichischer Biologe, Clemens Awe, hat das in einem Buch, Biophilia, veröffentlicht. Nicht lange her, 2 Jahre. Ja. Das ist verblüffend, wie wirksam Spazierengehen im Wald ist. Oder einfach sein im Wald. Und das sind super einfache Studien. Stellen Sie sich vor, ja, Sie nehmen bei 3 Gruppen, vergleichbaren Gruppen, randomisiert nennt man das, nehmen Sie Blut ab. Die eine schicken Sie in den Wald, die andere schicken Sie Tourismus in Wien, die dritte bleiben einfach zu Hause. Ja, und dann nach 1 Stunde nehmen Sie den wieder Blut ab, machen wieder ein Blutbild. Und dann stellen Sie fest, es gibt kaum eine Therapiemethode, die das Blutbild so bessern kann wie Stunde Wald. Vielfach wissenschaftlich untersucht. Dummerweise, wenn Sie einen Tourismus in der Innenstadt machen, wird das Blutbild halt schlechter. Ist nicht anders zu erwarten. Und bei denen, die nichts gemacht haben, ändert sich nichts. So, also gibt es viele, viele Studien, Waldmedizin in Japan. Also nehmen wir an, Sie machen Fasten, Wandern und wandern viel im Wald. Jetzt haben Sie schon 3 solche Synergien. Sie könnten noch singen dabei. Auch singen hat einen verblüffenden Effekt. Ja, das ist verblüffend heilsam. Also sowas ist machbar. Wir machen Fastenwanderungen da in der Südsteiermark. Ist eine wunderbare Weinkulturlandschaft, aber mit viel Natur auch. Und dann singen wir auch öfter. Nicht, weil es besonders schön ist, wenn wir da so im Laufen singen oder so, aber es ist irgendwie anmachend, nett. Und es kommt noch dazu. Man könnte viele Dinge zusammenbringen und solche Synergien schaffen. Also da gibt es Erstaunliches. Ja, wir können auch fast das Gegenteil machen. Fasten, Schweigen, Meditieren ist so ein ganz strenges Zen-Ritual. Wir sitzen nur still da, beobachten unseren Atem und fasten, schweigen die ganze Zeit. Schweigen hat eine große Kraft. Ja, die Kartäuser machen das ein Leben lang. Aber das wirkt auch, wenn man es nur 9 Tage macht, ganz verblüffend. Das in so einer abgeschlossenen, klösterlichen Atmosphäre. Ja, dann kommt da auch einiges zusammen. Machen Sie vielleicht noch eine Atemsitzung im verbundenen Atem, überschwemmen sich mit Lebensenergie und verblüffende Dinge sind möglich. Ja, auch wo man es gar nicht erwartet, also Weinfasten, sind wir schon in einer Weingegend, machen wir auch Weinfasten. Also das ist in der Südsteiermark üblich, man wandert von Buschenschank zu Buschenschank, isst Kastanien, das lassen wir dann mal weg und ansonsten trinkt man Wein. Und da gibt es ja auch inzwischen guten Biowein. Und das ist nicht schädlich für die Leber. Das ist oft untersucht worden, die sogenannte Schrotkur. Und wenn man das beim Fasten macht, kommt man mit gutem Wein in verblüffende Stimmungen hinein. Ja, ja, ich meine das so. Lachen macht eine gute Stimmung. Fastenärzte sprechen ja von der Fasteneuphorie. Dazu brauchen sie noch nicht viel Alkohol. Aber es gibt auch sowas wie Ekstase. Ekstase bitte ist nicht eine katastrophal furchtbare Sache. Wenn Sie klar bei den Psychiatern nachlesen oder im normalen Wörterbuch der Schulmedizin, steht bei Ekstase allen Ernstes drin oder stand vor 20 Jahren, wie ich nachgeschaut habe, Zustand im Rahmen der Schizophrenie und bei religiösen Wahnvorstellungen. Solche Psychiater würde ich nicht erlauben, sowas zu definieren. Das sind schwer gestörte Menschen, die sowas schreiben. Die kennen Ekstase nur von Schizophrenien und von religiösen Wahnvorstellungen. Aber es gibt schon auch andere Ekstase, ehrlich gesagt. Ja? Also man kann zum Beispiel bei Liebesfesten Ekstase erleben, ganz offensichtlich. Man kann mal, wenn man den ganzen Ehrgeiz, ich habe mal Skirennen gefahren, wenn man den ganzen Ehrgeiz mal abgeschminkt hat, in diesen Zeiten nachdem ich nicht mehr trainiert, aber noch fit war, da kann man auch beim Skifahren Ekstase erleben, wenn man da oben irgendwie 200.000 Meter oder noch 2.000 Meter zwischen den Zirben im tiefen Schnee rumfährt und plötzlich merkt, dass man eins ist mit all dem. Ja, das ist ja möglich. Reiter sagen, das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Habe ich meinen Bruder, der ist Berufsreiter, habe ich den gefragt. Hast du schon viele Glückserlebnisse erlebt? Natürlich nicht. Wenn der zwischen Dreifachkombination und Ochsern da rumspringt, die so hoch sind, dass ich eine Feuerwehrleiter bräuchte. Natürlich gibt es da keine Ekstase, ehrlich gesagt. Da kann man Staatsmeister werden, das hat er auch schon geschafft. Aber Ekstase ist das nicht. Da müsste man anders da dran gehen. Aber das ist eben möglich. Ja, also Weinfasten wäre so eine Möglichkeit, tatsächlich in ekstatische Bereiche reinzukommen. Warum nicht? Ja, also warum nicht feiern? Ist eben so im alemannischen Bereich natürlich gar nicht so populär, aber denken Sie mal, das heißt der Evangelium, das heißt frohe Botschaft. Christus ist gar kein so Miesepeter und Griesgram. Der hat den Wein vermehrt, nicht das stille Mineral. Ne? Ja, also. Also, wir dürften das. Wir sollten ein erfülltes Leben leben. Aus meiner Sicht gehört da sowas wie Fasten dazu. Weil wenn Sie aus dem Fasten wieder rauskommen, haben Sie natürlich auch einen ganz anderen Genuss. Am Essen mal, am Trinken auch, aber auch in der Natur. Ja? Also auch zum Beispiel an Bewegung, am Singen, an Liebesfesten, an allem Möglichen. Das wäre ein wunderbarer Einstieg in ein erfülltes Leben. Ja, erstmal wieder Tabula rasa, leeren Tisch zu machen und auf so einem geklärten, gesäuberten, regenerierten Fundament dann weiterzugehen. Das ist eine ganz wunderbare Chance. Und dann kommt ja heute noch dazu, dass es überhaupt gar keine Ausreden mehr gibt. Ja, also das kann natürlich jeder. Das hätte schon immer jeder gekonnt, das spricht ja in den Religionen die Erfahrung dafür, dass das früher große Zahlen der Christen zum Beispiel gemacht haben, bei den Muslimen ist heute noch so. Allerdings, das sind alles so ein bisschen pervertierte Formen, ja, im Ramadan dort. So ist das nicht gemeint gewesen. Das ist eine Form von Kurzzeitfasten. Ja, wenn man sich, während die Sonne am Himmel steht, von allem zurückhält und kaum ist sie untergegangen, aber eine Völlerei betreibt und ordentlich trinkt. Also, ich habe das noch nie erlebt, dass zum Beispiel zum Frühstück in einer Kaffeetasse Whisky serviert worden ist, außer einmal in einem muslimischen Land. Da war ich da etwas baff, trinke kein Whisky und auch sonst wenig Alkohol. Aber das war einfach bei denen dort scheinbar ein besonderer Gag oder so, dass die da schon mal sich in so eine Stimmung versetzt haben, weil es halt auch verboten war, wahrscheinlich. Also, wir haben jede Menge, die Wissenschaft lädt uns heute dazu ein, die Forschung lädt uns heute dazu ein, wir können da leicht dran und wir können natürlich sehen, wie es nicht geht, das kann man in den Religionen sehen, man kann aus meiner Sicht den Zustand einer Religion sogar daran ablesen, wie die mit den Exerzitien umgehen und zwar mit den Exerzitien, die Menschen Erfahrung, Selbsterfahrung ermöglichen, nämlich die wichtigste Erfahrung aller Religionen, dass man Gott in seinem Herzen findet, eins wird mit allem. Ein Erleuchtungserlebnis hat, sich im Paradies fühlt oder wie man das nennen will. Und das eigentlich ja die Aufgabe der Religion und wäre natürlich möglich. Wenn man sich dann die Entwicklung zum Beispiel des Fastens im Christentum anschaut, dann sieht man natürlich typisch menschliche Geschichten und Reaktionen. Ja, also früher haben die alle 40 Tage fasten müssen, stellen Sie sich das mal vor. Aschermittwoch, die Aschenkreuze und dann ging es schon los. Und dann ging das bis Ostersonntag. Ja, die Fastenzeit war immer verschieden, hängt ja vom Mond ab, die Osterzeit und so weiter. Aber das, so lange haben die gefastet, war politisch bestimmt nicht besonders attraktiv, um neue Anhänger zu gewinnen, wenn man schon mal 4 Wochen nichts zu essen kriegt. Und dann haben die das verändert und haben gesagt, okay, das Fasten wird auf die Klöster beschränkt. Früher waren aber viele Leute in den Klöstern. Jetzt waren die Mönche und Nonnen geschlagen mit diesem Nicht-Essen-Dürfen über so lange Zeit. Und dann haben die angefangen, wenn sie schon nur trinken dürfen, wenigstens gute Sachen zu trinken. Das ist die Geburtsstunde der Klosterbrauereien in Freising, 1054, die erste Klosterbrauerei in Weinstephan. Und dann war das natürlich so ein Erfolg, das Bier in der Fastenzeit, dass man das auch außerhalb der Fastenzeit genossen hat. Und dann haben die Mönche sich gedacht, ja, aber wir, die jetzt noch fasten müssen, wir brauchen was besonders Gutes, Nahrhaftes und das ist die Geburtsstunde des Starkbiers. Ja, der Salvator, der Heiland, lateinisch, der fließt dann ja in der Starkbierzeit aus dicken Fässern. Eins der letzten bayerischen gut funktionierenden Rituale ist Nockerberg, da wird dann das Starkbier, der Salvator, angezapft und die Politiker werden erbleckt, wie das heißt. Ja? Fastenzeit ist Starkbierzeit. Und jetzt mit diesem Bier, mit dieser hohen Stammwürze, dem vielen Alkohol, waren die Mönche schon ganz anders drauf natürlich. Ne? War das Fasten schon beschwingter. Das geht schon ein bisschen in Richtung unseres Weinfastens. Man sah es denen dann auch an, so die Bilder von diesen Mönchen sind ja eindrücklich. Die haben auch ein, wie soll man sagen, ein erfülltes Leben irgendwie anvisiert. Und dann haben die in dieser beschwingten Stimmung offensichtlich beschlossen, dass Fasten heißt, nur kein Fleisch zu essen. Und das ist die Geburtsstunde dieser hochkalorischen Fastenspeisen, die es ja in Österreich heute noch gibt. Ja, Fastenspeise ist so Kaiserschmarrn zum Beispiel. Dabei nimmt man nicht viel ab oder kriegt auch sonst keine großen Verzichtssyndrome. So, also die Fastenspeisen waren dann auch schon okay. Und dann hieß es natürlich auch, also Fisch ist kein Fleisch, dann durfte man auch noch Fisch essen. Und zum Schluss haben sie dann auch gesagt, also eben Bier beschwingt, Starkbier beschwingt, alles, was schwimmt, ist ein Fisch. Und das ist die Zeit, wo in Bayern die Biber von den Mönchen ausgerottet wurden. Die haben die aufgegessen. So. Und wenn Sie dann heute das anschauen, dass am Karfreitag ja, statt dem Schweinsbraten ein fetter Karpfen gegessen wird, ist natürlich das körperlich, seelisch, geistige und spirituelle Erlebnis nicht gewaltig davon. Ja? Da ist einfach nullwertig. Man kann alles auf Null bringen. Gut, aber wenn man das durchschaut, hat den Vorteil, wir können ja auch das Gegenteil machen. Wir können wirklich sehr bewusst da dran gehen und eben solche Synergien schaffen. Es gibt heute kaum noch wirklich Ausreden. Dr. Köp sagte es am Anfang schon, ich habe ja auch ohne Probleme und dankbar immer 240, 280 Leute ungefähr im Jahr in den Fastenseminaren durch eine Fastenwoche begleitet. Aber seit ein paar Jahren gibt es dieses Online-Fasten. Da ist einfach ein ganzer Fastenkurs, so ein Körpertempel der Seele-Kurs, der ist einfach aufgenommen worden mit all den Fastenvorträgen und was da wichtig ist. Und das wird dann im Netz hochgeladen und man kann sich das runterladen, wie man will. Da braucht man nicht reisen, braucht man kein Hotel, Kursgebühr ist minimal. Und man kann das zu Hause alles machen, immer wenn man Zeit hat. In der Badewanne kann man liegen während dem Fastenvortrag. Oder man kann die Kinder um sich haben und so. Also es kostet einen Bruchteil davon. Ja, also so eine Woche kostet dann 650 Euro. Aber so ein Fasten, Online-Fasten kostet 79 Euro. Aber das müssen Sie auch nicht zahlen heutzutage. Da gibt es heute das Affiliate-System. Ja, also Sie brauchen nur drei Freunde mitbringen, Freundinnen. Dann kostet es schon nichts mehr, weil immer, wenn Sie jemanden mitbringen, wird Ihnen das wieder gut geschrieben. Da gibt es Leute, die machen eine Fastenwoche bei uns und verdienen 2.000, 3.000 Euro daran, dass sie da mitmachen, weil sie das auf ihrem Blog angeboten haben und dann viele gekommen sind von ihnen. Also das ist das, was wir Sharing Economy heute nennen. Ich verstehe es auch nicht genau, wie es geht, ehrlich gesagt. Aber Gott sei Dank habe ich so ein paar junge Leute um mich herum, die machen das da im Internet. Und das funktioniert sehr gut. Und so habe ich eben letztes Jahr 7.000 Fastende betreut. Das geht ganz gut. Die Fragen sind eh ziemlich ähnlich. Jeden Abend gibt es live eine Stunde und anderthalb mit mir, bis die Fragen besprochen sind. Man hat den ganzen Fastenkurs und man hat noch viele Vorteile. Ja, wenn Sie zu mir kommen zum Fasten, wenn ich dann sage, jetzt ist Tai Chi, dann ist aber Tai Chi. Aber wenn Sie online unterwegs sind, nicht. Da können Sie auch Yoga machen mit der Adelheid Schiesel. Oder noch eine andere Form von Yoga oder Dehnungen oder was Sie Lust haben. Ja, also es ist natürlich sehr dieser Tendenz zum Individualismus auch entgegengekommen heute, dass wir das einfach selbst regeln können auf dieser Ebene. Und wir können das, wo immer wir sind, machen. Und können natürlich auch dort unsere Landschaft einbauen und das genießen. Und nur das Weinfasten würde ich Ihnen nicht raten, alleine zu machen. Das, glaube ich, geht aus dem Ruder. Da ist schon ganz gut, wenn man so eine gefügte Situation hat und ein Muster, dem man folgen kann. Also es hat schon auch Vorteile, in einer Gruppe natürlich zu sein. Und ist ein ganz anderer Genuss. Egal, ich will damit sagen, es gibt eigentlich gar keine Ausreden mehr. Ne? Jeder kann das, wenn er will. Und kann sich da auch einlassen darauf. Und stellen wir uns mal vor, wir würden das tun. Ja, also es würden sich zigtausende aufs Fasten einlassen in der christlichen Fastenzeit. was würde passieren? Es würde eine verblüffende, ansteckende Gesundheit ausbrechen. Ja, also nur wenn man sich vorstellt, dass Krankheitsbilder wie Diabetes 2, Übergewicht, Rheuma, Hochdruck praktisch verschwinden. Ja, dann wird natürlich dem Herzinfarkt, der häufigsten Todesursache, die Grundlage entzogen. Colin Campbell und Caldwell Esselstyn, diese beiden amerikanischen Ernährungspäpste, die sagen das ja ganz direkt. Also Caldwell Esselstyn sagt, niemand muss einen Herzinfarkt bekommen. Ja, man müsste nur seine Ernährung umstellen und nichts wäre leichter, als das nach dem Fasten zu tun, in diese pflanzlich vollwertige Richtung. Der Colin Campbell sagt was Ähnliches zu Krebs. Ja, wir können dem Krebs, wenn wir regelmäßig fasten und die Ernährung umstellen, einfach das Terrain total verderben. Wir kriegen nicht jeden Krebs damit im Griff, das muss man einfach sagen. Ja, also Ihr Handy sollten Sie trotzdem nicht dauernd ans Hirn halten, weil die Glioblastome, die wir damit in diesem riesigen Ausmaß jetzt züchten, nicht in den Griff zu kriegen sind, auch nicht mit Fasten und Ernährungsumstellung. Ich habe gerade einen 40-jährigen Freund verloren, mit dem ich 40 Jahre auch gefastet habe, mit permanent Handynitis oder ganz das Gleiche, wenn Sie Wi-Fi-mäßig Ihren Laptop auf dem Schoß haben. Aber Sie können das ja an die Leine legen. Ja, ist ja keine Sache, so ein Kabel da reinzustecken. Und ich habe viel mit dem Computer zu tun. Klar, ich schreibe ja viel. Aber natürlich liegt er an der Leine. Und wenn ich ab und zu mal so ein Wi-Fi benutze, dann halte ich das so kurz, wie es irgend geht. Das kann man ja alles regeln. Also diesbezüglich haben wir heute verblüffende Chancen, verblüffende Möglichkeiten. Und wenn wir jetzt in diesem Ausmaß gesunden würden, kann ich Ihnen aus Erfahrung dazu sagen, es passieren dann noch andere Dinge. Wenn Sie fasten und die Ernährung umstellen, das ist wissenschaftlich wieder Studien untersucht, dann steigt die Bewegungslust wieder. Ja, also auch erstmal wieder mit Mäusen, die rennen dann viel mehr in ihrem Rad darum. Und bei Menschen hat man es ein bisschen aufwendiger untersuchen müssen, aber es ist gleich herausgekommen. Die Bewegungslust steigt wieder. Ja, Sie kriegen ja mit Übergewicht auf die Dauer das nicht hin, sich zu bewegen, weil das einfach lästig ist. Aber wenn Sie dann mal sich gesund geschrumpft haben, und eine andere Ernährung zu sich nehmen und sich energetisch viel besser fühlen. Ja, einfach wirklich merken, wie sie an ihre Lebensenergie wieder drankommen. Ich habe mal so ein Buch geschrieben, Geheimnis der Lebensenergie, ist kein großes Geheimnis. Sie müssen einfach frische Kost essen, ja, und weiter in so einer gesunden Richtung leben. Dann ist das möglich und überhaupt keine Hexerei. So, wir bewegen uns dann mehr. Wenn man sich körperlich mehr bewegt, haben viele schon erlebt, glaube ich, dann kommt auch die geistige Beweglichkeit dazu. Wir haben bessere Ideen beim Laufen. Ich habe Patienten, Kursteilnehmer, die nehmen Diktiergerät mit zum Laufen. Also das würde ich nicht machen, ehrlich gesagt. Da würde ich lieber den Wald genießen. Aber das ist deren Erfahrung, dass sie dann so gute Gedanken haben, die müssen sofort da in ihr iPhone hineinreden. Ist einfach die Erfahrung, dass geistige Beweglichkeit davon angeregt wird. Ist ja auch kein neuer Gedanke. Ne? Also Gymnasium ist eine Turnhalle in den USA. Im Gymnasium wird Basketball gespielt. Das Gymnasium war früher nicht zum Büffeln da, sondern das war zum Bewegen da. Und in der körperlichen Bewegung kann man natürlich viel besser auch geistig beweglich lernen. So, eigentlich wissen wir diese Dinge. Die kann man dann erleben. Und wir könnten dann, wenn solche Bewegung in Gang kommen, auch im großen Stil unsere gesellschaftlichen Strukturen verändern. Ich weiß es einfach von so vielen einzelnen Menschen, die ich begleiten durfte in diesen 4 Arztjahrzehnten. Ja, wenn der sich jetzt mehr bewegt, jetzt sich seiner Idealfigur nähert, dann eine Ernährung zu sich nimmt, die einfach Lebensenergie in ihm hochbringt, dass er sich spürt. Wir haben so viele Krankheitsbilder, die einfach einen Mangel an Lebensenergie darstellen. Ja, Chronic Fatigue Syndrom, chronisches Müdigkeitssyndrom oder Burnout, ausgebrannt oder auch Depression, das ist alles Seeleninfarkt, nenne ich das. Ja, und Sie können nicht nur einen Burnout haben, sondern auch Bore-out. Man kann sich auch zu Tode langweilen. Das machen heute auch Leute. Ja, die Seele streikt dann in diesem totalen Energiemangel. Aber wir können statt dieser Teufelsspirale auch so eine Glücksspirale in Gang bringen und habe das oft miterleben dürfen. Leute werden dann anspruchsvoller auch, ja, fangen vielleicht noch an, sich ganz anders zu regenerieren, zu meditieren sogar, sich von dieser Seite auch noch der Mitte zu nähern. Ne? Meditation, so wie Medizin. Fasten ist einfach eine Medizin. Keine zum Schlucken, sondern eine wie die Medizin der Indianer. die eher symbolisch im Wildlederbeutel getragen wurde, ja, die uns auf den richtigen Weg bringen kann. Und zu der Medizin würde ich Ihnen, oder rate ich Ihnen gerne, würde ich Sie gerne führen. Es ist so total einfach. Es ist so wirksam. Und es hat so viele naheliegende Synergien. Ja, von der Ernährung, von der Bewegung im Körper, der Bewegung im Kopf. Dann kommt schnell der Wunsch, auch Partnerschaften in Ordnung zu bringen oder auch mal aufzulösen. Ja, aber raus aus dieser starren Stagnation. Aus dem Job wieder einen Beruf zu machen oder ihn sein zu lassen und etwas zu tun, was einen wirklich ruft. Ja, das kann alles ausgelöst werden durch bewusstes Fasten. Und von daher muss ich wirklich sagen, finde ich das gar keine Übertreibung, ja, davon Panaceum zu sprechen, Allheilmittel. Ich wüsste kein anderes, was so viel bewegen kann. Und zusätzlich ist es noch mit Abstand das günstigste. Sie sparen ja noch das Essen. Und Wasser haben Sie wahrscheinlich eh gutes im Vorarlberg. Und ansonsten ist es keine große Sache, sich Wasser aus reifen Quellen zu besorgen. Sie werden es auch schnell merken. Sie wollen dann nicht mehr jedes Wasser. Ja, Sie brauchen dann ein Wasser, was Ihnen schmeckt. Wasser hat auch Geschmack. Wir machen das vor jeder Fastenwoche bei uns. Ja, also manche haben es dann schon x-mal erlebt, wird es ein bisschen langweilig. Aber man hat da, weiß nicht, 10, 11 Wasserflaschen vor sich, da weiß man nicht, welches Wasser da drin ist. Und dann gibt es das, was Sie von der Weinprobe kennen. Man kostet die einfach, die Wässer. Und dann stellt man fest, da gibt es ein, zwei, die einem viel besser schmecken als der Rest. Und mit denen wird man dann versorgt. Und hatte mal jeden Tag einen Liter von diesem guten Wasser. Ja, was die Leute sagen, süffig, weich, kein Problem, 2 Liter zu trinken davon. Ja, das rinnt mir nur so runter, sagen Leute, die das vorher einfach nicht zusammengebracht haben. Ja, also wir müssen schon alle genug Flüssigkeit zu uns nehmen. Das ist mal pauschal, gilt fürs Kollektiv. Aber dann sollten wir schauen, dass wir die Flüssigkeit zu uns nehmen, die unser Organismus will. Ja, das schmecken wir. Ja, Geschmackstest ist ein guter Test. Besser, als wenn ich das als Arzt zuordne. Es gibt natürlich in der Bevölkerung ja auch bekannt, bestimmte Quellen helfen für bestimmte Dinge. Sie müssen nur hingehen, katholischen Landen, da sehen Sie immer die Votivgaben, ja, was die da abgeliefert haben als Dank für Heilung durch dieses Wasser. Also könnte man jetzt Quellen zuordnen. Aber viel besser ist, mit dem eigenen Geschmack sein Wasser zu finden. Wenn man dann seine Ernährung umstellt, beim Fasten auch ideal, weil jetzt hat man wieder Geschmack. Und jetzt kann man sich das Essen finden, was man wirklich braucht und will. Und das geht leichter als mit allen anderen mir sonst bekannten Methoden, würde ich sehr dafür plädieren. Sie merken vielleicht schon, da kann ich unendlich weitermachen und könnte unendlich viele Geschichten erzählen von Menschen, die damit auf den Weg gekommen sind. Wobei wir auch noch Raum lassen wollen dann für einen zweiten Block, wo Sie Fragen stellen können, die Sie jetzt speziell interessieren zu Fasten, bewussten Fasten, auch zu diesen Synergieeffekten außenrum ums Fasten. Ich von mir aus finde da, außer dass ich weiß, wir machen eine Stunde und eine Viertelstunde, finde ich da gar kein Ende und halte das für die mit Abstand wirksamste Methode in der Medizin. Nicht die einzige, natürlich nicht. Ich halte auch die Naturheilkunde für was ganz Wesentliches, wenn die Dinge sauber sind und wenn sie genug davon nehmen. Ja, das muss man natürlich sich auch klar machen. Und es gibt noch eine ganze Reihe anderer Dinge, die mir da ganz wichtig sind. Und das Schöne ist, Sie müssen nicht Angst haben, dass das Fasten irgendwann wegen gefährlicher Nebenwirkungen verboten werden muss. Wie das ja ganz vielen Medikamenten einfach passiert. Das ist so stabil, die Erfahrungen dabei sind so positiv und die sind heute so viel leichter geworden, ehrlich gesagt. Ja, also ich hab das noch so in der Buchinger Methode gelernt. Darf ich gar nicht zurückdenken daran, was wir alles gemacht haben. Die Mandeln gerödert und die Nebenhöhlen, Reflexzonen bearbeitet und was alles. Will man heute gar nicht mehr dran denken. Heute ist vieles so einfach. Selbst der Einlauf, vor dem ja viele Respekt haben, ist gar nicht mehr notwendig, ehrlich gesagt. Da gibt es seit Jahrhunderten in China so eine Pflaume, also fermentiert, klein, schmeckt total gut. Über 90% der Leute haben damit eine viel bessere, nachhaltigere Darmreinigung mit dieser Schärflaume. Und da gibt es eine ganze Reihe Dinge. Sie können Smoothie trinken, gibt es bei uns auch automatisch. Dann ist der Mundgeruch kein Thema mehr durch das viele Chlorophyll. Sie haben so viel frische Energie, Lebensenergie und spüren das auch. Macht die ganze Sache auch leichter. Wir haben halt wirklich gute Mittel auch für den Darm, um das zu unterstützen, dass da Regeneration in Gang kommt. Wir müssen sich vorstellen, wir haben mehr Bakterien im Darm, viel mehr Bakterien im Darm als Zellen in unserem Körper. Ja, wir haben 10-mal so viele Darmbakterien als Zellen im Körper. Und das ist ja inzwischen auch sogar von der Schulmedizin entdeckt und akzeptiert, eigentlich von einer Studentin, Julia Enders, die hat Darm mit Charme so ein Video gemacht und dann ein Buch, wurde auch ein Bestseller. Irgendwie seitdem ist Darm ein Thema und ist in aller Munde. Und wir haben Dinge, die die Bakterien fördern, denen auf die Sprünge helfen. Ja, so wie Rechtsregulat wäre so eine Geschichte, die sich bewährt hat über Jahrzehnte schon. Also heute haben wir in vieler Hinsicht noch mehr Chancen dabei, tiefer zu gehen, wie mit dieser Scherpflaume bei der Darmreinigung, es uns leichter zu machen, aber trotzdem auch positivere Effekte zu haben, wie durch die grünen Smoothies. Also da könnte man auch noch lange weitermachen und findet dann verblüffend gute, wirksame Dinge. Ja, die Leberkur beim Fasten ist sowas von wirksam. Also ich wüsste nichts, was auch nur annähernd aus dem schulmedizinischen Bereich so wirksam ist, wie diese banalen alten Leberkuren. Wärmflasche auf die Leber, ja, die ist da, wo Sie die Lunge vermuten, also rechts hier oben. Da muss man schon sehr runtersaufen, dass sie da unten ist. Ich hoffe, die ist bei Ihnen hier oben. Und trinken Sie einen Lebertee dazu. Ja, nehmen ein paar naturheilkundliche Lebermittel. Gibt es auch zum Fasten schon richtige Angebote dazu. Das ist sehr, sehr einfach und sehr, sehr gut möglich. Also, gibt gar keine Ausreden heute mehr. Jeder kann. Niemand muss, jeder darf, dürfen, keiner muss müssen. Das ist natürlich immer so. Das gilt für die Ernährung wie fürs Fasten. Aber ich wüsste aus diesen 40 Arztjahren gar keine bessere Empfehlung, ehrlich gesagt, als das Fasten. Und in dem Sinne empfehle ich Ihnen das von Herzen gerne. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Dankeschön.